Da sitzen zwei Männer an einem Bootsteg. Sind zwei Angler und sie unterhalten sich schon länger. Und das Gespräch nimmt eine, ja, man kann sagen, eine interessante Wendung. Sie fangen nämlich an zu prahlen. Und der eine Angler, der erzählt, weißt du, ich habe einen Hecht gefangen, der war ungelogen 80 Kilo schwer. Ich habe 2,5 Stunden gedrillt, bis ich den am Land hatte. Der andere schaut ihn mit ganz großen Augen an und sagt, okay, das ist schon ganz schön viel. Aber weißt du, was ich hatte? Mein bester Fang, das war kein Fisch, das war eine Schiffslaterne. Ich war auf dem Meer unterwegs, habe meine Angel ausgeworfen und habe wirklich gearbeitet, bis ich auf einmal eine Laterne, eine Schisslaterne am Haken hatte. Und ich habe sie rausgezogen und weißt du, was das Beste war? Auf dieser Laterne, da steht ein stand ein Schild mit der Jahreszahl. Und zwar war sie von 1912. Und das Beste war, die war wasserdicht. Und sogar das Licht hat noch geleuchtet. Schaut der erste Angler ihn an und sagt, okay, ich ziehe mal von meinem Hecht 50 Kilo ab, wenn du bei dir das Licht ausmachst. Es ist so ein bisschen mit dieser Geschichte wie mit Jona. Und wenn man Jona, diese Geschichte um Jona, anschaut und bei manchen Theologen nachliest, dann ist das so ein bisschen wie die versuchen, sich gegenseitig herunterzuschaukeln, was diese Geschichte mit Jona angeht. Viele halten diese Geschichte mit Jona überhaupt nicht für wahr. Das ist eine Erfindung, eine Erdichtung, eine Übertreibung. Aber diese Geschichte wird von Jesus selber bestätigt. In dem Moment, wo er sagt, ich habe dieses Zeichen des Jonas, das werde ich auch tun. Nämlich 3 Tage in den Untergrund zu gehen. Er meinte natürlich nicht in den Bauch eines Wales, sondern in den Bauch der Erde in diesem Fall. Er bestätigt also, dass diese Geschichte eine Wahrheit ist. Leider wird diese Geschichte sehr stark limitiert, eben auf Waywatching. Das ist so. Dieser große Fisch, das ist scheinbar das Hauptthema. Und wenn man, ich habe einige Bücher dazu gelesen, es ist super, was Leute sich dazu ausdenken können. Seitenweise bekommt man Beschreibungen von Fischen, die Leute verschlucken können und von Fischen, die das nicht können. Und von Mägen, die groß genug sind, dass jemand da drin sein kann. Und von Mägen, die klein genug sind, dass jemand anständig verdaut wird. Und natürlich werden auch Unmengen an Geschichten herausgekramt, wo eben genau diese Geschichte irgendwie als wahr erwiesen wird, weil es das schon mal gegeben hat. Aber letztendlich geht darüber um diese ganze Diskussion eins verloren, dass in diesem Buch Jona ganz viel drin steckt. Und ich habe mir das 2. Kapitel mal rausgenommen aus diesem Jona, Propheten Jona. Und man merkt, Jona ist nicht nur geeignet für hervorragende Bilder in der Kinderbibel, wo der Jona noch in dem Magen herumspaziert, sondern er öffnet auch ganz viele Perspektiven für unseren Glauben. Ich möchte gern den Text lesen aus Jona 1, die Verse 15 bis Jona 3, Vers 1. Das klingt jetzt mehr, als es ist. Ja? Wir fangen in der Mitte an. Diejenigen, die Bibel dabei haben, finden Jona direkt nach Amos. Das ist schon schwierig genug, in den kleinen Propheten den Jona zu finden. Diejenigen, die sich hinten eine Bibel mitgenommen haben, finden ihn auf der Seite 665. Jona, Kapitel 1, die Verse 15 bis Kapitel 3, Vers 1. Ich warte mal noch einen Moment. Die Geschichte ist an diesem Punkt schon voll in Fahrt und in Vers 15 geht es folgendermaßen los. Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Furcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, aus meiner Drangsal rief ich zu dir, mein Herr. und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung überspülte. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen, dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Die Tiefen umgaben mich, mehr Gras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab herausgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch und der spie Jona aus an Land. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona. Soweit der Text für heute Morgen. Das ist jetzt nicht gerade ein alltäglicher Text und wir steigen quasi auch mittendrin ein. Ich dachte erst, bei dem Wetter hätte ich eher über Noah predigen sollen. Aber das habe ich dann doch unterlassen, weil Jona mir in diesem Text ganz besonders begegnet ist. Und allein der erste Teil, der Anfang dieser Geschichte, der beinhaltet so viele interessante Themen und auch ein besonders Augenzwinkern. Also wenn ihr mal ein bisschen ein Buch lesen wollt in der Bibel, wo Gott mit Augenzwinkern ist, dann seid ihr in diesem Buch genau richtig. Jona, der hätte es eigentlich wissen müssen. Der hätte wissen müssen, dass das mit dem Schiff eine ziemlich schlechte Idee ist. Die Israeliten, die haben nämlich überhaupt kein Gefühl für Meer. Ja? Der Salomo, der hat eine Flotte bauen lassen für sich, um Waren zu transportieren. Und wen heuert er als Kapitän an? Das Nachbargefolg, die Phönizier. Der hatte keine Leute in den eigenen Reihen, die das irgendwie handhaben konnten. Die waren ihnen alle zu schlecht. Und überhaupt, im Alten Testament wird das Meer, besonders dann, wenn es aufgewühlt ist, wird das identifiziert mit dem Urbild des Grausigen und mit der Gottesferne. Und was macht Jona? Jona steigt auf ein Schiff und das endet darin, dass er ins Meer geworfen wird. Die maximale Strafe ist das. Die maximale Gottesferne, die man erreichen kann, die erreicht Jona hier. Und genau das blüht Jona. Er wurde ertappt bei seinem Ungehorsam. Das Los ist auf ihn gefallen. Der kann sich nicht mehr rauswinden. Und der Sturm, der wird immer schlimmer. Egal, was sie tun, immer wieder tun, sie schaffen es nicht. Eine tolle Beschreibung hier von den Seeleuten. Das Letzte, was er jetzt denkt, was er machen kann, ich mache einen Tausch. Mein Ungehorsam als Strafe, damit das hier aufhört. Das ist der letzte Tausch, den er hier machen kann. Das ist so ein bisschen wie Werkgerechtigkeit. Ich kann mein Leben opfern, damit das jetzt hier gerade noch gut geht. Dann bin ich ja quitt mit Gott. Ein bisschen was von dem Stück dahinter. Aber so einfach ist es mit Gott nicht. So leicht lässt sich Gott auf so einen Tausch nicht ein. Daher mein erster Punkt. Jona ist am Boden, aber er kommt zum Boden zu einer neuen Tiefe. Ich muss mal sagen, für Gott ist diese ganze Geschichte eigentlich ein absolutes PR-Desaster, oder? Wenn man diese ganze Geschichte noch so anschaut, dann muss man sich mal mit diesem Jona beschäftigen. Dieser Jona war nämlich einer der geschätzten Propheten im Reiche von Jerobeam II. Die Leute damals wussten, dass Jona ein Mann Gottes ist, und zwar der Mann Gottes, der auf jeden Fall Prophetien sagte, die in Erfüllung gehen. Der hat nämlich prophezeit, dass das Reich sich ausdehnen wird. Und was passierte? Es dehnte sich aus. Das ist der Beweis dafür gewesen, dass das ein Prophet Gottes ist. Der Typ, der hat was drauf. Das ist ein Mann Gottes. Und wenn man dem sein Leben anschaut, da war der hochgeschätzt. Hochgeehrt. Und nun das. Er bekommt einen Auftrag und er geht böse unter. Ist auf dem Weg zum Meeresgrund. Hätte es damals, glaube ich, eine Bildzeitung gegeben, die hätte die bestimmt, hätte er bestimmt auf der ersten Seite gestanden. Der tiefe Fall des großen Propheten. Der wäre dabei gewesen. Und da zeigt sich wieder einmal, das Bodenpersonal Gottes, das ist verbesserungsbedürftig. Nein, das ist eigentlich nicht zu gebrauchen. Was ist denn das bitte für einer? Die tun doch alle so heilig, die tun alle so fromm. Und was passiert hier mit den ausgewählten Propheten? Der ist auf dem Weg zum Meeresgrund, abgesoffen an seiner eigenen Untat. Das begegnet mir auch heute noch. Ich hatte jetzt gerade vor 2 Wochen ein Gespräch mit jemandem, der sagte, der mir, ja, wisst ihr was, ihr redet immer von Gott und solchen Sachen und tut so fromm und kriegt euch selber an die Köppe. Kann das denn sein? Und dann saß ich da und hab gedacht, ja, das stimmt. Das Bodenpersonal Gottes ist wirklich nicht so richtig das Tolle. Und bei Propheten Jona sieht es auch nicht gerade besser aus. Da sitzt man da und man denkt über die Menschen nach, die man als Vorbilder hatte. Und vielleicht kennt der ein oder andere von euch auch Menschen, die im Glauben standen und dann einen Weg genommen haben, der nur runterging in die Tiefen, abgesoffen sind am Leben. Vielleicht kennt ihr solche Leute. Vielleicht seid ihr sogar selber enttäuscht von genau den Menschen, wo ihr dachtet, das sind Vorbilder für mich. Denen kann ich nachfolgen, denen kann ich nacheifern, weil wenn die das schaffen, dann schaffe ich das vielleicht auch. Und dann erlebt ihr, dass dieser Leiter oder dieses Vorbild an seinen eigenen Grundsätzen, die er gepredigt hat, nicht gemessen werden kann, weil er dann zu wenig wäre. Dass sie gegen eigene Grundsätze verstoßen. Grundsätze, die aus dieser Schrift kommen. Und dann seid ihr vielleicht selber enttäuscht. Vielleicht seid ihr sogar enttäuscht von euch selber. Von eurem eigenen Bild. Christen taugen nicht als Werbefiguren. Werbefiguren für den Glauben. Jedenfalls nicht, wenn man etwas genauer hinschaut. Nur Christus taugt als Werbefigur. Hier wird klar, Gott braucht keine PR für sich. Es reicht schon, was da passiert. Der Jona, der hat alles falsch gemacht. Der ist in eine verkehrte Richtung gelaufen. Der war ungehorsam. Er wird über Bord geschmissen. Man könnte jetzt denken, das Ding ist durch. Bekehren tun sich die nie, die das mitbekommen haben. Wenn der schon so ist, wie soll dann sein Gott sein? Interessant ist die Wendung im 1. Kapitel. Dort steht nämlich, dass die Seeleute große Ehrfurcht vor Gott hatten. Die fangen an, sich zu bekehren zu diesem Gott Jahwe. Das ist erstaunlich in diesem Zusammenhang. Gott führt seinen Propheten jetzt also in eine völlig auswegslose Lage. Absolut verzweifelt, wie er dann da ist. Und das Schöne ist, ich sagte vorhin mit Augenzwinkern, wenn man genau mitgelesen hat, Gott befiehlt einem Fisch, ihn zu verschlucken. Und der Fisch tut das. Hoppala. Der gehorsame Fisch verschluckt den ungehorsamen Propheten. Na, wenn das nicht schon mal ein Witz in sich ist. Der Text, der erzählt das hier mit so ein bisschen Augenzwinkern. Und wisst ihr, Gott, der ist nicht derjenige, der erstmal einen pädagogischen Halt direkt auf Deck macht. So quasi direkt Jona noch quasi so halb an Deck und die Leute wollen ihn gerade reinschmeißen und Gott sagt, stopp, alles klar, er hat's gelernt. Wir drehen nochmal um, wir machen das Ding nochmal von vorne. Nein, Jona muss ganz in die Tiefe. Gott geht mit ihm ganz hinunter. Er führt seinen Diener hier ganz tief hinein, in Todesangst, in Todesangst, in absolute Verlassenheit. Und damit auch mit dem Wissen, dass er ganz weit weg ist von Gottes Angesicht. Er wird förmlich zerbrochen hier in seiner Person. Das hat nichts mehr zu tun mit dem lustigen Mann, der irgendwo in einer Ecke im Magen von diesem riesigen Fisch sitzt. Und sich darüber Gedanken macht, was das jetzt wohl hier geworden ist. Das ist eine völlig ausweglose und kraftlose Situation. Und genau in dieser Lage, in dieser Ausweglosigkeit, beginnt Gott ein neues Werk. Er hat jetzt Jonas ganze Aufmerksamkeit auf seiner Seite. Das ist sozusagen eine tiefe Askese. Nicht irgendwie der weite Raum auf Deck, sondern mitten in einem Fisch. Da, wo es um die Existenzängste geht, da begegnet Gott Jona. Und wisst ihr, hier bekommt er eine neue Tiefe. Eine neue Tiefe im Leben, mitten in der Tiefe. Er bekommt hier keine besondere Gottesbegegnung geschenkt, dass Gott an ihm vorbeigeht oder wie bei Mose oder bei Elia, dass es da eine besondere Gottesbegegnung gibt. Nein, die gibt es hier nicht. Es gibt hier eine Dienstbegegnung. Gott nutzt das, um seinen Dienst neu in den Mittelpunkt zu stellen, seine Aufgabe in den Mittelpunkt zu stellen. Und das zeigt uns zwei Dinge hier. Erstens, wir taugen nur dann als Werbung für Gott, wenn an uns deutlich wird und an unserem Leben deutlich wird, dass Gott gnädig mit uns umgeht, dass Gottes Treue an uns deutlich wird. Wir sind dann Werbung, wenn in unserem Leben strahlt, Gott ist mir barmherzig. Nicht die Erfolgsstories bewegen. Gott bewegt. Das ist das eine. Und das andere, Gott nutzt die Tiefen, gerade diese ausweglosen und schweren Situationen in unserem Leben, um sich selber Gehör zu verschaffen. Dem Leben eine neue Tiefe zu geben. Und selbst in diesen schwierigen Situationen der Tiefe können wir erkennen, was ist und was bleibt. Wisst ihr, das ist eine meiner Erkenntnisse aus meiner Krankheitszeit der letzten Monate. Genau das erlebt zu haben. Gott hört mich auch am tiefsten, verlassensten Ende meines Lebens. Da, wo ich denke, hier geht es nicht weiter. Da, wo ich denke, hier bin ich am Grund angekommen, an den Bergen, am Fundament der Berge. Und wenn du selber in so einer Situation steckst, dann darfst du wissen, Gott sieht mich hier. Und Gott hört mich hier. Und mit dieser Erfahrung binde ich mich stärker an diesen Gott, der mich hält. Auch in den tiefsten und schwersten Situationen im Leben. Das ist deine Chance, Gott neu wahrzunehmen, weil Gott hier die Tür aufmacht. Die Tür aufmacht für dich selber und für ihn. Eine zweite Sache fällt hier ins Auge in diesem Text. Jona ist hier ins Wasser gefallen. Und wenn man den Text im Zusammenhang liest, da fällt eine Sache auf. Jona ist kein Mann des Gebetes. Wir haben hier zwar im zweiten Kapitel viele Verse Gebet. Aber wenn man mal in diese Situation hineinschaut, dann darf man sich nicht täuschen lassen. Im ersten Kapitel wird nämlich ganz klar deutlich, dass Jona alles tut, aber nicht beten. Im Gegenteil. Die Heiden, die haben den Ernst der Stunde erkannt. Die bibbern und zagen und tun alles. Die rudern, was das Zeug hält. Die schmeißen über Bord, was das Zeug hält. Die beten sämtliche Götter an, die sie noch irgendwie kennengelernt haben, wo sie denken, die könnten noch was ausrichten. Und was macht Jona? Die Beschreibung ist wieder mit einem Augenzwinkern. Sie gehen unter Deck und müssen ihn wecken. Hoppla. So war das aber nicht geplant, oder? Die müssen ihn wecken und sagen, hier, pass mal auf, wir gehen beinahe unter, du pennst. Bete mal zu deinem Gott, vielleicht kann der was ausrichten. Das ist die Situation. Der muss sich das sagen lassen, dass er doch gefälligst zu beten hat. Wisst ihr, hier wird klar, Jona ist kein Mann des Gebetes. Nicht so wie Paulus. Wenn der im Sturm war, fing der an zu beten. Und wenn er der Einzige war. Eine völlig andere Situation in der Apostelgeschichte, die da beschrieben wird. Wisst ihr, Stürme im Leben, die offenbaren das Wesentliche im Glauben. Das wurde für mich immer wieder deutlich bei den Männerfreizeiten, die ich gemacht habe in der Vergangenheit. Da machen wir Trekking mit Männern, sind mit mehreren, um die 100 Männern unterwegs durch die Wildnis und campen dort gemeinsam. Und der eine oder andere wird dort an eine Grenze herangeführt. Das ist sozusagen ein kleiner Ministurm im Leben. Und wisst ihr, mir geht diese eine Szene nicht aus dem Kopf. Da sitzt ein Mann vor mir, 50 Jahre. Wir feiern zusammen Gottesdienst und haben einen Teil, wo jeder einfach erzählen kann, wie es an diesem Wochenende mit ihm gegangen ist. Und dieser Mann bricht, 50 Jahre alt, bricht weinend vor uns zusammen und erzählt, dass Gott ihm das Wesentliche im Leben gezeigt hat, was ihn bestimmt. Und das war Angst. Ein Mann, der vorher derjenige war, der vorwärts ging, der andere mitzog, dem wurde durch diese Grenzerfahrung gezeigt, dass er hier an eine Grenze stößt, die er nicht überwinden kann. Und es wurde entblößt, dass er angstgetrieben ist. Dass er seinen Sohn nichts zutraut, weil er Angst um ihn hat. Dass er selber Dinge tut, weil er Angst hat, nicht weil er Gott vertraut. Stürme im Leben, die offenbaren die Wirklichkeit des Lebens. Und das tun sie auch hier. Jona ist im Sturm und er betet nicht. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal beobachtet habt in den Stürmen eures Lebens. Ich hatte jetzt ja die Gelegenheit dazu, mal mir selber mal hinzuschauen. Was passiert denn da bei Stürmen? Fangt ihr da an zu beten? Und vor allen Dingen, was betet ihr? Das ist das Spannende hier bei Jona. Der ist jetzt abgesoffen. Der ist jetzt am Ende, verschluckt von einem Fisch, quasi am Ende angelangt. Und dann kommt ein Gebet. Und dieses Gebet, das hat es in sich. Vers 3 bis 10, 7 Verse, intensiv und vollgepackt. Und alle Ausleger, die diesen Text sehen, sagen, das ist ein Dankpsalm. Wisst ihr, ich habe euch mal hier diesen Text mitgebracht. Dieses Gebet, das besteht mit dem größten, also es ist relativ lang, mit dem größten Vokabular besteht es hier aus Zitaten, aus dem Psalmen. Ich hab die mal rot eingefärbt. Das sind Zitate aus Psalmen. Psalm 120, Psalm 42, ja, Psalm 18, Psalm 51, 50, Psalm 103. Das sind alles Zitate. Wenn man jetzt noch einen Schritt weitergeht und schaut, wo hat er denn nicht Zitate verwendet, sondern Anklänge, also ähnliche Verse, dann habe ich die blau eingefärbt. Oh, hier hat jemand sich große Mühe damit gemacht, etwas zusammenzupuzzeln. Hoppla, ein Psalm, der quasi nur zusammengestellt ist aus anderen. Da sind nur einzelne Wörter übrig geblieben, die irgendwie woanders reinpassen. In einen anderen Kontext. Und quer durch die Psalmen finden wir hier diese Worte, die er zusammengestellt hat. Ich hätte ja ganz ehrlich erwartet, dass da ein bisschen was anderes kommt. Ihr nicht? Ich meine, der ist am Ende, der ist in Todesangst, ja. Der ist irgendwie in den tiefsten Tiefen gefangen, in auswegloser Situation. Ich hätte was anderes erwartet. Ich hätte eher so ein spontan von Herzen kommendes Gebet erwartet. So eins, was nicht vorgefertigt, vorgedacht ist, weil das ist es ja hier. Der benutzt ja nur Dinge. Der war gut geschult darin. Ich hätte erwartet, dass er hier was frei formuliert ist, wo seine Schuld und sein Schrei nach Rettung irgendwie zur Geltung kommt, dass das hier vorkommt. Aber ich glaube, da bin ich Kind meiner Zeit. Und ich glaube, da sind wir alle Kinder unserer Zeit, wenn wir sagen, wir möchten gern frei beten. Für uns sind frei formulierte Gebete Ausdruck unserer Persönlichkeit, unseres Anliegens, unserer Echtheit. Und wir schütten dann unser Herz aus vor Gott. Aber wisst ihr, solche Gebete, wie wir sie dann frei formulieren, sind nicht selten beherrscht, vor allem von uns selber. Und unseren eigenen Wünschen. Wenn wir uns auf uns selbst gestellt sind, dann würden wir wohl vor allen Dingen die vierte Bitte des Vaterunsers beten. Und wenn ich das bei mir selber beobachte, wenn ich in Not bin und bete, dann dreht sich doch erstaunlich viel um mich und meine Anliegen. Und wisst ihr, mir gehen sogar die Worte aus. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ein reifes Gebet ist das aber nicht. Ein reifes Gebet wird beherrscht von dem Gespür, das ich für Gott habe, für den, der da oben herrscht und handelt. Es geht darum, wegzusehen von meiner aktuellen Situation, wegzusehen hier in dem Moment von Jona, der sagt, hier, ich bin im Bauch, ich muss hier raus. Der hat hier eine neue Dimension bekommen. Er hat quasi eine Tür aufgestoßen für Gottes Realität, für Gottes Wirklichkeit. Denn in diesem Gebet kann man eine Tür entdecken. Er selber merkt, dass er nicht nur in einer misslichen Lage ist, sondern dass Gott ihn verstoßen hat. Dass er sündig geworden ist an Gott selber. Und wisst ihr, da helfen Psalmen. Das, was er hier zusammengestellt hat, das ist ein Psalm, wo Gott im Mittelpunkt steht. Wo unsere Beziehung zu Gott im Mittelpunkt steht. Nicht nur allein dieses Anliegen, bitte lass mich nicht ersaufen hier unten. Jona, der kannte die Psalmen in- und auswendig. Und sie halfen ihm beim Beten in den dunkelsten Stunden. Psalmen sind mehr als nur ein bisschen andächtiges Gebet. Psalmen sind Gottes Angebot, Gottes Gebetskalender für uns selber. Sie sollen uns nämlich helfen, unsere Sprachfähigkeit wieder zu bekommen. Unsere Formlosigkeit zu beenden und eine Form neu zu bekommen. Wir bekommen in dieser Begegnung mit Gott nicht einfach aus mit den Worten, die wir auf der Straße aufschnappen. Wenn wir wenig beten, dann liegt das weniger daran, dass wir nicht beten wollen. Das wissen sogar die Jünger, die sagen, bitte lehr uns beten. Wenn wir wenig beten, dann liegt es vor allen Dingen daran, dass wir das nicht können. Gott macht uns hier ein Angebot zum Beten lernen und das sind die Psalmen. Sie geben uns einen neuen Halt. Sie sind quasi wie so ein Eimer an einem tiefen Brunnen. Wenn ich Durst habe, dann lasse ich diesen Eimer runter und hole mir aus diesem Eimer frisches, lebendiges Wasser. Die Psalmen sind genau das. Sie geben unserer Sprachlosigkeit neue Worte. Sie geben unserer Formlosigkeit einen festen Rahmen. Und sie helfen uns, uns Gott neu zu nahen. Und ich würde euch herausfordern, wollen einfach mal in der nächsten Woche einen Psalm mit in eure stille Zeit zu nehmen, in eure Gebetszeit. Daniel betet dreimal am Tag. Betet doch auch dreimal am Tag einen Psalm. Es muss ja kein langer sein. Wir haben vorhin Psalm 113 gebetet. Einer der wunderschönsten Psalmen, die ich kenne. Nehmt ihn mit euch in die stille Zeit. Oder betet Psalm 13, wenn euch gerade das Herz schwer ist. Dass ihr euch Gott neu nahen könnt, dass ihr eine Tür aufgestoßen bekommt, weg von dem, was wir denken, zu dem, was Gott von euch möchte. Damit ihr euch Gott neu nahen könnt. Ein dritter kurzer Gedanke. Am Boden und gehalten und neu berufen. Der Jona, der hat sein Tief hinter sich. Er wird hier ausgespielt. Ich habe hier ein tolles Gemälde von Peter Lestman hier. Er wird ausgespielt. Ich möchte gar nicht wissen, wie das ausgesehen hat. Ja, und vor allen Dingen, wie er dann gerochen hat. Der Jona, der hat erstmal sein Tief hinter sich. Der wäscht sich gerade am Meer, damit er wieder sauber ist. Er war dem Tode nahe. Und Gott hat ihn gerettet und rausgeholt. Man könnte jetzt leicht über diese Episode hinweggehen. Gott tut das nicht. Das nächste Kapitel beginnt hier nämlich mit einem Neuanfang. Gott ruft seinen Propheten, interessanterweise mit den gleichen Worten wie in Kapitel 1, Vers 1. Ganz am Anfang. Der einzige Unterschied besteht aus zwei Worten, beziehungsweise aus drei im Deutschen, zum zweiten Mal. Er beruft ihn zum zweiten Mal. Jona hat Buße getan und Buße ist mehr als nur ein Seelenstriptease. Buße und Umkehr ist das Tor zum Leben, ist ein Tor zum Neuanfang. Gott handelt hier wie ein Vater. Er nimmt Jona nochmal neu an die Hand und sagt, komm, wir machen das Ding nochmal und zwar gemeinsam. Ich gehe mit. Wir packen diese Aufgabe gemeinsam an. Gott geht hier diesen Schritt, ohne die Vergangenheit zu vergessen. Er sieht die Vergangenheit. Aber sie wird limitiert auf 3 Worte. Zum zweiten Mal. Mehr nicht. Jona weiß damit, dass er Schuld hat. Der muss seiner Schuld ins Auge schauen. Aber Gott macht ihn daran nicht kaputt. Gott schaut neu hin. Diese 3 Worte sagen noch mehr. Sie sagen, hab keine Minderwertigkeitsgefühle, hab keine Scham, hab keine Schuldgefühle, denn das, was war, das weiß ich und trotzdem gehe ich mit dir in die zweite Runde. Ich weiß um deine Unzulänglichkeit, ich weiß um deine Fehler, ich weiß um deine Schuld, dein Versagen und trotzdem zum zweiten Mal, du bist dabei. Er beauftragt uns, loszugehen. Und ich glaube, da ist Gott stärker als wir manchmal, wo wir anderen Menschen ungern eine zweite Chance geben, weil unser Vertrauen verloren ist. Das ist Gottes Vergebung. Gott sagt, wir gehen nochmal los. Zum zweiten Mal. Wisst ihr, diesen Gott, den kann ich mich anvertrauen. Mit dem kann ich in die Tiefe gehen, weil ich weiß, hier bin ich gehalten. Hier bin ich jemand, der in der Tiefe neue Tiefe erfährt in der Beziehung zu Gott. Ich gehe nicht kaputt, weil ich an diesem Gott klebe. Da bekommt dieser Vers aus Jesaja eine völlig neue Tiefe, wenn er sagt, das zerknickte Rohr wird er wieder aufrichten. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das ist euer Gott. Der geht mit euch dadurch. Ihr dürft Mut haben, die Tiefen eures Lebens mit ihm dadurch zu gehen. Der löscht uns nicht aus. Naht euch ihm immer wieder neu und nehmt dazu die Psalmen. Das sind nicht nur andächtige, meditative Worte, die irgendwie völlig fremd sind. Versucht euch diesen Worten zu nahen. Es sind Gottes Gebete für euch. Es ist Gottes Weg zu ihm selber, den ihr gehen könnt. Und vergesst nicht zu vergeben, wie Gott vergeben hat. Wissen, zum zweiten Mal machen wir den Neuanfang und wir gehen gemeinsam vorwärts. Darum soll es gehen. Gott mit euch. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam noch ein Lied singen, auch als Bekenntnis, dass dieser Gott ist, mächtig zu retten. Mighty to save. Das Lied wollen wir jetzt singen.